Hi, liebe Friends und Friendinen. Es ist wieder Zeit für einen Podcast, denn ich habe ein neues Thema gefunden. Also, herzlich willkommen zur neuen Folge Pot of Ink. Heute bin ich ohne Gast oder Gästin, denn ich wollte niemandem zumuten, dieses Buch auch lesen zu müssen. Denn das erste Mal in diesem Podcast werde ich mich tatsächlich über ein Buch beschweren, was ich so schlecht fand, dass ich nicht anders kann. Wie auch schon im Titel steht, geht es um das Buch When We Dream. Das ist der erste Band einer Trilogie von Anne Petzold aus dem Lux Verlag. 2020 irgendwann in der Mitte des Jahres erschienen, soweit ich mich erinnern kann. Und ich lese einmal kurz den Klappentext vor, damit wir uns eine grobe Übersicht darüber verschaffen können, worum es eigentlich geht. Die 19-jährige Ella lebt seit dem Tod ihrer Eltern bei ihrer älteren Schwester in Chicago. Die Stadt ist ihr zu groß, zu laut, zu voll und am liebsten würde sich Ella mit ihren Büchern und ihrem Zeichenblock in ihr Zimmer zurückziehen und die Außenwelt, so oft es geht, vergessen. Doch dann lernt sie Jae Yong kennen. Dass er ein Mitglied der bekanntesten K-Pop-Gruppe der Welt ist, weiß sie nicht. Was sie weiß, ist, dass der junge Mann mit den tiefbraunen Augen ihre Welt von einem Moment auf den anderen aus den Angeln hebt. Punkt, 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 weil man das ja so gerne am Ende von Klappentexten macht. Man merkt also, dieses Buch nimmt sich quasi dem schon lange existierenden Trope auf, dass ein Rockstar quasi mit einem völlig normalen Mädchen oder einem völlig normalen Menschen in love ist und sich dort eine Beziehung entwickelt, die nicht so wirklich vorauszusehen ist, und packt das auf die K-Pop-Industrie, die ja in den letzten Jahren unfassbar geboomt ist. Dieser Trope, diese Bücher, in denen sich Rockstars in ganz normale Menschen verlieben, die nicht ihre Fans sind, das ist ganz wichtig, ist schon sehr alt, gibt schon sehr lange. Aber wie gesagt, jetzt mit diesem neuen Spin, dass es um eine K-Pop-Gruppe geht oder ein Mitglied dieser Gruppe. Warum das also nicht funktioniert, wie es im Titel steht, ist folgendes. Ich glaube, ich muss da einen kleinen Exkurs machen, denn ich sage nicht, ich bin der größte K-Pop-Fan der Welt, aber ich mag ein paar K-Pop-Gruppen und ich habe zwei Freundinnen, hi ihr zwei, die, mit denen ich mich häufiger mal über die Themen austausche und die sehr viel mehr wissen als ich. Und die stimmen mir in fast jedem Punkt hier zu. Und das wäre, es ist unfassbar ersichtlich, dass die Autorin selbst ziemlich viel K-Pop hört. Und das sagt sie auch in ihrem Instagram-Profil. Sie ist ein ziemlicher K-Pop-Fan und am meisten Fan von der Gruppe BTS, von denen vielleicht schon mal gehört wurde, denn die sind die größte Boyband der Welt gerade. So wie die Beatles damals oder One Direction. Es ist trotzdem das Phänomen von K-Pop, dass K-Pop nicht wirklich im Mainstream angekommen ist. Sie sind zwar die meistverkauften und sind immer in den Charts und so weiter und so fort, aber sie sind nicht im Mainstream. Sie kriegen nicht so viel im Radio, also man kriegt die im Radio nicht so mit, was die Radiostationen damit begründen, dass es auf Koreanisch ist. Also man würde es nicht verstehen. Dazu möchte ich sagen, dass der Großteil der deutschen Population auch überhaupt nicht rafft, was in englischen Songs gespielt wird, aber das ist ja auch nur nebensächlich. Kann man akzeptieren? Muss man nicht. Und dass es dementsprechend eher ein Nischenthema ist, auch wenn es in bestimmten Personengruppen, also beispielsweise Frauen bis 25, Mädchen, unfassbar bekannt ist. Aber selbst da wirst du Leute finden, die damit keine Berührungspunkte haben. Und das ist anders bei zum Beispiel Justin Bieber, weil da hat jeder schon mal irgendwie von was gehört, jeder hat schon mal einen Song von ihm gehört und jeder kann vielleicht was finden, was er gut oder schlecht an dem Typen findet. Genauso war es bei One Direction oder auch bei den Beatles. BTS auf der anderen Seite sind die größte Band der Welt, die größte Boyband der Welt, aber kriegen das Ganze nicht. Es wird auch nicht so viel von ihnen berichtet, sie werden nicht so viel nominiert für bestimmte Awards und so weiter und so fort. Sie sind in bestimmten Nischengruppen unfassbar bekannt und unfassbar geliebt, in der großen Bevölkerung allerdings nicht. Und das ist eine Sache, die es für das Rockstar-Buch, Rockstar-Romance-Buch, total interessant machen würde. Denn viele Rockstar-Romanzen haben halt das Problem, dass die Protagonisten, in die sich verliebt wird, immer total so bekannt sind, dass eigentlich jeder sie kennt. Und dass, wenn es eine Rock- oder Popgruppe gibt, die jeder kennt, total unwahrscheinlich ist, dass die Protagonistin, in die sich der Kerl verliebt, noch nie von ihnen gehört hat. Und dementsprechend gibt es da ein Machtgefälle, was halt irgendwie schon ein bisschen weird und seltsam ist. Noch seltsamer ist es natürlich, wenn die Frau vorher Fan war oder das Mädchen. Und dementsprechend muss man sich dann halt Sachen einfallen lassen, warum man noch nie von denen gehört hat. Man war im Ausland oder man hört einfach keine Musik. Schöne Sache, wenn es um Musik geht in dem Buch. Aber das ist tatsächlich das, was ich gesagt hätte. Cooler Twist, das könnte funktionieren, dass sie noch nie von der Gruppe und noch nie von dem Typen gehört hat. Und dementsprechend es eher nischig stattfindet und es vielleicht auch nur nischig interessiert, ob jetzt dieser Typ mit wem zusammen ist. Aber jetzt kommt der Part, in dem man erklären muss, wie K-Pop funktioniert. Weil K-Pop funktioniert nicht wie die Beatles oder One Direction. Weil ich möchte immer gerne sagen, dass die Beatles quasi die erste Iteration der Boyband waren. Und dann gab es NSYNC und die Backstreet Boys und so weiter und so fort. Und dann kam One Direction und jeder davon haben sich weiterentwickelt. Jeder davon haben andere Musik gemacht, jeder davon wurden anders vermarktet und die Fans haben sich verändert. Das ist wichtig dabei, die Fans haben sich verändert. Denn Fankultur hat sich über jedes Mal geändert und jetzt mit dem Internet hat es sich und der absoluten Omnipräsenz des Internets hat sich das nochmal geändert. Und genau da fällt K-Pop rein und besonders BTS. Aber ich möchte einfach mal generell erklären, so ungefähr, was relevant ist, um dieses Buch zu besprechen, wie K-Pop funktioniert, in Anführungszeichen. Bei normalen Bands ist es so, die sind halt einfach da. Irgendwer hat die gecastet oder sie haben sich zusammengetan oder sonst was. One Direction wurde ja gecastet in der britischen DSDS-Variante und die machen Alben und dann werden die vermarktet und man versucht jeden davon so in eine bestimmte Richtung zu drängen, dass für jede Fangruppe was da ist. Genauso funktioniert es auch bei K-Pop. Großteils, da werden auch Leute gecastet und so weiter und so fort. Aber gerade bei K-Pop ist es so, dass die Bands sich in unterschiedlichen Genres bewegen und die Musik immer und immer wieder anders ist. Und dass zu der anderen Musik, zum neuen Album, zum neuen Mini-Album, sonst was, immer andere Konzepte erarbeitet werden. Das heißt, im einen Konzept kann es sein, dass die Jungs oder Mädchen ziemlich badass sind und total auf der Straße sind und sehr harte Musik ist und so weiter. Im anderen Konzept kann es sein, wir sind sehr flauschig, wir sind sehr, sehr weich, sehr nur Liebe und Freundschaft und so weiter und so fort. Und das kann alles von derselben Band kommen. Und innerhalb der Band gibt es dann ein Theme, das sich durchzieht, sei es jetzt in den Klamotten oder in den Musikvideos und so weiter und so fort. Und das Schöne an den Musikvideos ist halt, beziehungsweise nicht das Schöne an den Musikvideos, sondern dass das Element, was an K-Pop so anziehend ist, ist, dass es nicht nur sehr catchy Musik ist, die sehr gut geschrieben ist und sehr gut abgemischt ist und so weiter, sondern dass gleichzeitig dazu auch noch das Musikvideo existiert, was sehr schnell geschnitten ist, immer sehr viel Tanz und synchronisierten Tanz enthält und dabei halt man immer wieder in andere Themenbereiche reingucken will, die die Band quasi anschneiden will. Und das wird dann thematisiert in einem sogenannten Comeback. Das heißt, wenn normale Leute sagen, ah, die Band hat ein neues Album veröffentlicht, sagen K-Pop-Fans, ah, meine Band hatte ein Comeback. Es gibt auch sowas wie eine Comeback-Season, wo ziemlich viele Alben rauskommen und so weiter und so fort. Aber das bedeutet normalerweise immer, okay, wir haben was Neues, wir haben ein neues Album oder einen neuen Song oder sonst was und wir haben unseren Stil nochmal geändert. Und das Krasse daran ist halt, dass es so viele unterschiedliche Bands gibt, so viele unterschiedliche Leute in diesen Bands und dass es dann auch noch solche Shows gibt, in die nur Musikmenschen reingehen und in die nur diese Gruppen reingehen und die dann halt quasi nur mit Musikern irgendwelche Spiele machen oder Musik von anderen Gruppen singen und so weiter und so fort. Und genau, und dann gibt es noch Awards, gibt es bei uns natürlich auch, aber bei denen ist das eine riesig große Sache. Und jedes Mal, wenn die auftreten, performen sie eine komplette Dance-Performance. Da ist sehr selten ist es, dass da überhaupt nicht irgendwie synchronisiert getanzt wird. Und es ist auch so, dass bei K-Pop du, wenn du in einer K-Pop-Gruppe sein möchtest, ein rigoroses Training machen musst, das meistens mehrere Jahre dauert, wo du manchmal trotzdem nicht übernommen wirst und wo du singen, rappen und tanzen mega gut können musst und gut aussehen musst, damit du in diese Bands kommst. Es gibt da natürlich unfassbar viele Kritiken und so weiter und so fort, aber das ist alles wichtig, denn BTS ist wie gesagt die größte K-Pop-Gruppe der Welt. Und auch die größte Boyband der Welt. Und warum funktioniert BTS so gut? Darüber könnte man jetzt stundenlang reden. Aber was ich meine, ist, BTS funktioniert A, deshalb so gut, weil sie früher eine Underground-Gruppe waren. Also sie waren die Underdogs. Und die hat quasi keiner ernst genommen. Niemand wollte mit denen arbeiten. Sie haben sich das alles mit harter Arbeit und mit guten Songs selbst erarbeitet. Und haben sich durchgesetzt, wo andere ihnen gesagt haben, ihr schafft das nie. Und die waren auch kurz davor, mal aufzuhören und so weiter und so fort. Und das Schöne daran ist, dass, weil alle sie abgelehnt haben, auch das Fernsehen und die Shows und so weiter, haben sie auf YouTube und auf Twitter eine eigene Fanbase aufgebaut. Und diese Fanbase ist so loyal bis heute noch und hat sich so ausgebaut. Und die haben einen solchen Umgang mit ihren Fans entwickelt, dass man einfach nur Wow sagen kann, wie gut sie ihre Fangemeinde quasi immer und immer weiter ausbauen können und wie sie sie auch an sich binden können. Denn sie haben immer wieder die interessantesten Sachen, die größten Sachen. Sie waren teilweise einfach nur unfassbar over the top. Das kann man sich auch auf YouTube ganz schön angucken, wenn man sich verschiedene Performances ansieht. Aber der Grundstein sind die sieben Jungs, die da drin sind. Also diese sieben Jungs sind Kim Seokjin, Kim Namjoon, Jung Hoseok, John Jungkook, Kim Taeyong, oh mein Gott, ich werde mich so blamieren, Park Ji-min, Min Jung-gi. Und bei den sieben ist klar, dass sie sich selbst und untereinander so sehr mögen, dass sie wirklich funktionieren wie sieben Brüder und dass sie sich unfassbar gern haben untereinander. Und das Eigentliche, was die Fans am allerliebsten sehen, ist Interaktion zwischen den Mitgliedern. Und das ist halt auch das, was sich seit den Beatles oder One Direction in meiner Sicht verändert hat, ist, Beatles und One Direction war so, oh mein Gott, heirate mich, sei mit mir zusammen, ich finde dich so unfassbar gut. Und bei BTS ist beim Großteil des Fandoms nicht, oh mein Gott, ich finde ihn so toll, ich will mit dem zusammen sein, sondern, oh mein Gott, ich finde ihn so toll, ich finde seine Kunst so super, ich finde es so toll, wie er tanzt, ich finde es so toll, wie er singt. Ich finde seine Kunst und das, was er ausstrahlt, unfassbar cool und ich würde gerne mit dieser Gruppe befreundet sein. Ich wäre gerne innerhalb dieses inneren Kreises oder zumindest irgendwie am Rand davon. Das ist das, was die ausstrahlen. Zumindest für den Großteil des Fandoms. Und es gibt auch immer wieder auf Twitter und so weiter Leute, die andere Leute korrigieren und sagen, nein, wir sollten nicht so tun, als wären wir mit denen zusammen. Wir sollten nicht darauf hinarbeiten, mit denen zusammen zu sein. So funktioniert das nicht. Wir sollten sie dafür schätzen, was sie bringen und was sie können und wie sie uns helfen, weil viele sagen, dass die Musik ihnen sehr geholfen hat. So, das war jetzt 14 Minuten Rumgeplänkel. Nur dafür, dass ich sagen will, dass das alles nicht beachtet wurde. Und ich fühle mich so schlecht dabei. Das ist so richtig schlimm. Denn jetzt sehen wir halt das Problem. Die meisten Fans möchten gar nicht mit denen zusammen sein, sondern möchten quasi in dieser Freundesgruppe sein, vielleicht sogar mit denen zusammen Musik machen oder zumindest so Einblicke in den Hintergrund dahinter haben. Das heißt, jetzt daraus eine Sache zu machen, wo ein Mädchen den kennenlernt und mit dem zusammen ist, ist eine riesige, riesige Abweichung von dem, wie das Fandom eigentlich aufgebaut ist. Und das Problem dahinter, komme ich gleich auch nochmal drauf zu sprechen, aber wir fangen jetzt erstmal an. Was man merkt ist, die Autorin ist auch riesiger BTS-Fan. Merkt man auch, hat sie auch zugegeben und sie hat da auch ganz viel zu ihrem Instagram immer drüber gesagt. Sie sagt, sie ist jetzt nicht mehr so krasser Fan, aber trotzdem noch sehr Fan. Man merkt in ihren Charakter, in ihren Charakteren, denn sie hat eine eigene K-Pop-Gruppe geschaffen, sie könnte ja keine Reale nehmen, das wäre ja unfassbar, dass sie BTS und verschiedene andere Gruppen quasi einfach zusammen gemasht hat, die Charaktere quasi und den Charakteren quasi innerhalb von den Charakteren verschiedene Eigenschaften umgetauscht hat. Also zum Beispiel beim einen Charakter ist es so, der ist der beste Tänzer und der ist immer fröhlich. Und beim anderen Tänzer und beim anderen ist es so, der ist der Anführer der Gruppe und der ist sehr nachdenklich und liest gerne Bücher. So, was sie gemacht hat, ist dann halt, ja, der Tänzer ist dann halt sehr nachdenklich und liest gerne Bücher und der Anführer ist immer sehr happy. So, im Prinzip hat sie die Sachen, man merkt es einfach, wenn man sich ein bisschen mit BTS beschäftigt hat, dass sie in dieser Gruppe, NXT heißt sie im Buch, einfach bestimmte Charaktere entweder zusammengemasht hat, weil es gibt nur 5 statt 7 Mitglieder, oder Charaktereigenschaften umgedreht hat. Jaehyung ist übrigens auch kein typisch koreanischer Name, habe ich mir sagen lassen. Nur so, und einer in der Gruppe heißt Ed. Wer nennt denn bitte einen 2000er Jungen, weil so alt sind diese Idols, die heißen Idols, die heißen nicht, die heißen nicht einfach Sänger oder so, sondern in Korea werden die als Idols bezeichnet und man sagt das auch so. Warum zum Geier nennt man ein 2000er Kind Ed? Ich kann euch genau sagen, warum. Weil einer aus BTS V heißt. Also einfach nur V. Also Kim Taeyong, sein Stage-Name ist V. I fucking hate this. Also das ist wirklich so. Also für mich kommt es fast so rüber, als würde man sich über die Band lustig machen. Und ich glaube nicht, dass das die Intention der Autorin war. Ich glaube, es war das genaue Gegenteil. Aber ich habe einfach nur das Gefühl, dass sie verschiedene Boybands genommen hat, die zusammengemischt hat und dann rausgefunden hat, so, ach ja, ist ja wie eine neue Band. Jetzt kann ich einfach über die Leute schreiben, die ich eh schon kenne. Nein, Excuse me, what? No. Man merkt es außerdem daran, dass es im Lied, im Buch bestimmte Liedernamen gibt und es immer wieder beschrieben wird als, die haben engelgleiche Stimmen und so weiter und so fort. Und es ist in den meisten Fällen einfach so, dass bestimmte Mitgliedern von BTS, die sehr gut singen können, nachgesagt wird, dass sie Stimmen wie Engel haben. Zum Beispiel Jimin oder Jungkook. Natürlich ist es auch bei anderen so. Ich möchte nur sagen, dass manche der Liedernamen sehr danach klingen, als wären sie einfach nur abgewandelte BTS-Namen. Natürlich gibt es Trends in diesem Genre, trotzdem. So, jetzt kommt, warum mich das alles so aufregt. Unsere Protagonistin heißt Ella. Ella lebt in Chicago. Ellas Eltern sind tot. Natürlich sind Ellas Eltern tot. Im Jugendbuch gibt es keine Eltern. Sie hat zwei Schwestern, eine große Schwester, die bei einer Veranstaltungsfirma arbeitet und eine kleine Schwester, die auch zur Schule geht. Die kleine Schwester ist, Überraschung, Überraschung, K-Pop-Fan. Das heißt, man würde doch davon ausgehen, wenn das ganze Zimmer mit K-Pop-Postern gepflastert ist, nur mal so, und sie den ganzen Tag nur zu Hause verbringt, was sie selber sagt, dass sie sich mal gefragt hat, was das für Leute sind oder dass sie mal irgendwas davon gesehen hat, weil die kleine Schwester auch ständig diese Musik hört, laut, nicht über Kopfhörer. Hello? Das ist das Erste. Und das Zweite ist, oh mein Gott, ich weiß überhaupt nicht, wo ich hier anfangen soll. Es ist so unfassbar schlimm, denn Ella ist der schlimmste Hauptcharakter, von dem ich je gelesen habe. Sie kann nichts, sie will nichts und sie ist einfach nur wie auf einer Wattpad-Fanfiction ein Self-Insert. Nach dem Motto, stell dir vor, das bist du. Sie ist der offensichtlichste und schlimmste Versuch, dass sich die Leser dieses Buches da rein fühlen können. Ella liest sich nicht wie 19, Ella liest sich wie 15. Ella hat nämlich keinen Bock auf ihren Job. Das ist an der Garderobe eines Museums. Und sie hat keinen Bock auf ihr Studium. Ihr Studium ist im Marketingbereich oder BWL. Irgendwie sowas. Sie mag ihr Studium nicht, sie geht trotzdem hin. Sie hat eine beste Freundin, die aber natürlich nicht hier ist, sondern auf der anderen Seite der Welt, in Australien oder Neuseeland. Und es da total geil findet. Aber Ella vermisst sie natürlich schrecklich. Ella kann nichts. Ella ist unfassbar langweilig. Ella wird nie beschrieben. Ella hat keine Interessen, außer die, die sie mit ihren Schwestern teilt. Ella macht nichts, außer zeichnen und manchmal lesen. Aber eine lesende Teenagerin ist wirklich das letzte und schlimmste Mittel, um mitzuteilen, hey, guck mal, ich bin genauso wie ihr, die das lest. Schlimm, schlimm, schlimm. Mir geht's so kacke. Und das Allerschlimmste ist für mich, dass am Anfang gesagt wird, dass Ella und ihre Schwestern arm sind, weil die Eltern ja nicht da sind und weil die große Schwester sich durch Jahre voller Praktika und so weiter schleusen musste, ehe sie genug Geld verdienen konnte, um drei Leute mit ihrem Veranstaltungsjob als mittlere Managerin oder so, also bei Konzerten und so weiter, über Wasser zu halten. Man merkt aber nicht, dass diese Leute arm sind. Man merkt es überhaupt nicht. Sie leben sehr komfortabel. Sie überlegen nicht. Nach den ersten 100 Seiten wird komplett jede Überlegung aus dem Fenster geschmissen, was Geld angeht. Auf den ersten 100 Seiten merkt man manchmal noch, dass es um Geld geht in ihrem Kopf. Danach ist das Thema einfach weg. Es juckt nicht und so funktioniert Armut halt einfach nicht. Man vergisst das nicht einfach und es fällt nicht einfach aus dem Kopf raus. Und das Schlimmste ist, dass jeder andere Charakter 0815 ist, wie aus Pappe ausgeschnitten ist, aber trotzdem noch mehr Charakter hat als Ella. Und es geht mir so auf den Sack, wie man eine so uninteressante Person schaffen kann, die es dann auch noch schafft, wenn es wirklich um was geht, einfach nur trottelig, dumm und wirklich einfach nur langweilig zu sein, sodass man sich nicht denkt, oh mein Gott, in der Situation hätte ich es auch schwer gehabt, sondern wie dumm bist du bitte? Und ich meine zum Beispiel, ihre kleine Schwester Liv nicht nur K-Pop gerne hört, sondern auch eine K-Pop-Tanzgruppe in ihrer Schule hat. Und in der Mitte des Buches erfährt man, dass Liv schon ziemlich lange in dieser Gruppe tanzt. Und auch schon Auftritte hatte in dieser Gruppe. Und sie fragt Ella so, Ella, willst du nicht auch mal kommen? Und Ella so, ja, warum nicht? Und dann erfahren wir, dass sie das noch nie vorher gemacht hat. Nicht bei ihrem ersten Auftritt, nicht bei ihrem größten Auftritt. Nein, es war einfach so ein Tanz in der Fußgängerzone. Und die sind wohl recht gut. Und Ella ist so, ja, ihr seid ja richtig gut, bla bla bla. Und ich war so, Bitch, du warst noch nie bei den Vorführungen deiner kleinen Schwester, wenn deine größere Schwester nie kann, weil sie arbeiten muss und eure Eltern tot sind? What the fuck? Was bist du denn für eine scheiß Schwester? Wie geht das denn? Also ernsthaft jetzt? Also das ist das eine. Das andere ist, dass man diesem Buch locker flockig 300 Seiten kürzen könnte und es wäre immer noch exakt dasselbe Buch, nur ohne Essen. Denn dieses Buch ist eigentlich nur eine Aufzählung davon, was der Charakter ist. Ich kann aufzählen, dass sie irgendwie zwei oder dreimal Pizza gegessen haben. Ich weiß, dass sie zusammen kochen. Ich weiß, dass sie immer wieder Sachen bestellen. Ich weiß, dass sie nach diesem, dass es Apfelpfannkuchen oder Apfelmuffins gab. Ich weiß, dass sie einmal Cupcakes essen gegangen sind und so weiter und so fort. Es ist offenbar, sind sie so arm, dass sie nicht in Chicago leben können. Fast. Aber auf der anderen Seite können sie sich quasi jeden Tag Takeout ordern. Ist klar. Wollt ihr mich verarschen? Also ernsthaft jetzt. Es ging mir ab 200 Seiten so sehr auf den Sack, dass da einfach immer wieder nur beschrieben wurde, Ella geht es schlecht, Ella hat Probleme, Ella haut sich was rein, Ella geht es schlecht, Ella geht zeichnen, Ella geht es schlecht, Ella geht malen, Ella geht wieder was essen. Und zwar was? Das, das, das. Da gibt es einen ganzen Absatz nur darüber, was die essen und es interessiert mich nicht. Ich will eine Story haben. Und die Story existiert einfach nicht. Die ersten 100 Seiten existieren, dann existiert eine Weile überhaupt gar nichts und dann existieren die letzten 50 Seiten. Ich muss auf meine Notizen gucken. So, also. Die Charaktere existieren nur vor sich hin, gerade ihre Freunde in der Uni beispielsweise. Matt, der taucht einfach immer nur auf, wenn man eine Außenseitermeinung hören muss, wenn man irgendwas hören muss, was der Charakter bisher noch nicht gehört hat. Wie treffen sich die beiden jetzt überhaupt? Also Jaehyung und Ella. Soweit ich das verstanden habe, gewinnt Ellas kleine Schwester den Zutritt zu einem Konzert von ihrer Lieblingsgruppe, also NXT. Sie soll da aber nicht alleine hingehen, weil sie eben noch irgendwie 14, 15 ist oder so. Und Ella soll mitgehen. Und was passiert ist, dass die kleine Schwester aufs Klo muss oder irgendwie so und sich und Ella dann in einem Dressing Room wartet, von dem sie nicht weiß, dass es ein Dressing Room ist. Und was sie da macht, ist ihre alte, schon fast auseinanderfallende TM-Ausgabe von Harry Potter zu lesen. Oder von einem anderen Buch. Aber ich glaube, es war Harry Potter. Weil, und jetzt kommt's, dann stolpert natürlich dieser Jaehyung da rein und sie bemerkt es nicht. Also sie bemerkt nicht, wie lange sie da drin war, weil sie so in dem Buch versunken ist. Erstens, tolles Schwestern-Behavior, wenn du noch nicht mal auf deine kleine Schwester auf einem riesigen Konzert aufpassen kannst. Zweitens, good job, wirklich good job, in irgend so einen Raum reinzulaufen, wo sich auch die Künstler aufhalten können von der Security und sonst was, dass einfach random Leute sitzen können. So, er kann Englisch. Was bei den ganzen Idols wirklich nicht normal ist. Es gibt sehr viele Idols, gerade von einer gewissen älteren Generation, die fast kein Englisch sprechen. Heutzutage können die schon viel mehr Englisch, aber in Korea war das einfach nie so wichtig, Englisch sprechen zu können. Deswegen gebrochenes Englisch Maximum, wenn es wirklich darum geht, dass der Typ irgendwie 20 ist und sie 19. Er kann aber fließend Englisch, natürlich, sicher kann er das. Und er sieht, dass sie Harry Potter liest und die beiden finden das sofort total toll. Oder er gibt und nee. Nee, sie liest nicht Harry Potter, sondern sie liest ein Buch, das ihre Mutter ihr mal geschenkt hat. Und er schenkt ihr dann seine englische Harry Potter-Ausgabe. Ich möchte einmal erwähnen, wie unfassbar blöd, also wie unfassbar unwahrscheinlich es ist, dass ein koreanisches Idol Harry Potter auf Englisch liest und das einfach so dabei hat in der Konzertvenue. Das ist so ungefähr, als würde man einem Sandsturm in der Antarktis begegnen. Das meine ich ernst. Und man merkt von den Beschreibung dieses Typen sofort, wen er repräsentieren soll aus BTS, nämlich irgend so ein Mix aus V und Jungkook. Wenn man sich die beiden so anguckt, ist das ungefähr das, wie der Typ beschrieben wird und auch ungefähr so, wie er sich verhält. Ich weiß nicht wie, aber irgendwie gibt er, ich habe es vergessen. Es war so unfassbar langweilig, dass ich es vergessen habe, wie die ihre Nummern austauschen. Aber auf jeden Fall liest sie dann treffen sie sich dann hinterher im Park. Und man erkennt ihn nicht. Das ist das einzig realistische Element von dem Ganzen. Wie gesagt, es ist nischig. Das heißt, wenn da so ein koreanischer Typ in Chicago, was eh so ein Melting Pot ist, in schwarzen Klamotten und mit Hut tief in die Schnute gezogen, in so einem Park sitzt, nachts, dann ist das sehr realistisch, dass es passieren könnte, dass keine Fans ihn erkennen. Es könnte passieren. Auf der anderen Seite möchte ich erwähnen, dass viele amerikanische Städte eine No-Go-Zeit haben, nach der man nicht mehr nach draußen geht. So auch Chicago. Und eigentlich geht man da nachts nirgendwo alleine mehr hin. Aber in Deutschland geht es ja. Man hätte es auch einfach in Deutschland spielen lassen können. Aber da kommen die ganzen K-Pop-Bands ja nicht zum Touren hin. So, das ist das, was ich sagen wollte. Auf jeden Fall gibt er ihr seine Harry Potter-Ausgabe. Ich glaube, das ist erst jetzt passiert, an dem nächtlichen Treffen. Und die finden sich total toll, warum auch immer. Es macht wirklich keinen Sinn. Man sieht natürlich, warum sie ihn faszinierend findet, weil sie denkt natürlich erst, er ist nicht von der Band, sondern er ist vom Staff oder so. Obwohl er geschminkt war, so Augendinger drin, also andere Augenfarben hatte und ziemlich peppige Klamotten anhat, könnte man drauf kommen, dass der vielleicht ein bisschen wichtiger ist als nur Staff, die normalerweise in Schwarz rumlaufen. Aber nein. Sie tauschen also Nummern aus und sie findet Harry Potter so toll und sie muss sich die ganze Zeit mit ihm über fucking Harry Potter unterhalten. Nicht nur, dass es im Jahr 2020 schon weitgehend bekannt war, dass J.K. Rowling einfach nur eine fiese TERF ist, also Trans-Exclusionary Radical Feminist, sondern auch irgendwie gegen alle Transmenschen generell. Man hätte es durch eine beliebige Buchreihe austauschen können, aber ich glaube das wirklich, dass diese Autorin so sehr an Harry Potter und ihre Perzeption von Harry Potter gebunden ist, dass sie es nicht schafft, sich von dieser Reihe in einem etwas distanzierten, von dieser Reihe in einem etwas distanzierteren Ton zu sprechen. Denn sie spricht davon, als würde es Ellas Leben unfassbar umdrehen, als wäre es das Geilste auf der Welt. Und ich kann sagen, wenn man Harry Potter heute anfängt, mit 19 zu lesen, ist es nicht mehr life-changing. Es tut mir leid, das sagen zu müssen, aber das erste Harry Potter Buch ist ein Kinderbuch. Solange du nicht alles am Stück durchliest, verstehe ich nicht, wie man da so eine Faszination mit aufbauen kann. Vor allem, weil sie sagt, sie liest regularly. Und der Großteil des Buches ist ab jetzt nur noch, sie schreiben, 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 schreiben. Und ich habe nichts gegen Texting-Romane. Ich habe was dagegen, wenn sie schlecht gemacht sind. Und das hier ist schlecht gemacht. Denn das, was hier süß sein soll, das, was hier gut sein soll, das, wo man sagen soll, oh mein Gott, die sind so süß zusammen. Das, wo man sagen soll, oh, die flirten miteinander. I don't see it. I really don't. Ich saß da und war so, oh mein Gott, das ist das Cringigste, was ich je gelesen habe. Es macht überhaupt keinen Sinn. Ich fühle nicht, dass da irgendein Knistern zwischen den beiden besteht. Es fühlt sich einfach nur an, als wären die irgendwie Freunde oder Bekannte oder so und wüssten nicht so richtig, mit wem sie schreiben sollen. Aber sie haben sich ja gerade neu kennengelernt, also kann man ja mit dem ein bisschen schreiben. Es fühlt sich nicht an, als würden sie miteinander flirten. Und es gibt immer wieder so, und man soll halt aus Ellas Reaktionen erzählt bekommen, warum sie das so geil findet. Und sie sagt immer, ja, sie wird rot oder sie fühlt es in ihrem Magen oder da zieht sich was zusammen, bla bla bla. Aber diese Nachrichten könnten diese Reaktion nicht hervorlösen. Also es sind halt so unscheinbar kleine flirtende Sachen, die sich für mich nicht in, oh, wie süß, übersetzen. Weil man möchte ja immer mitfiebern. Und wenn Ella einfach nur reagiert, aber wir keinen Grund für diese Reaktion sehen, kaufe ich den beiden nicht ab, dass sie sich gut finden gegenseitig. Habe ich erwähnt, dass die Hälfte des Buches rum ist. Und sie immer noch nicht weiß, dass er ein K-Pop-Idol ist. Und sie findet das heraus, indem sie in das Zimmer ihrer Schwester geht und ihn auf einem Poster sieht. Ich möchte erwähnen, dass diese drei Geschwister nur sich haben und sie den Großteil des Tages nur mit ihrer kleinen Schwester abhängt. Wie? Wie kann man dann auch nie mal die Poster in ihrem scheiß Zimmer angeguckt haben? I don't get it. Dann gibt es diese komische Dynamik, in der sie ihn damit konfrontiert und das so ein großer Cliffhanger sein soll, der aber kein großer Cliffhanger ist, weil sie überhaupt nicht weiß, wie sie sich damit fühlen soll und sie keine Ahnung hat, was das ist. Sie weiß überhaupt nicht, was K-Pop ist, was gut ist, um die Leser da rein einzuführen. Aber es kommt so fake rüber. Es kommt richtig fake rüber und so, als würde die Autorin sich dumm stellen. Und ich weiß nicht, was das Lektorat da gemacht hat, aber es kommt einfach so rüber, als würde man den Lesern nicht zutrauen, so wie ich das am Anfang gemacht habe, einfach mal ein bisschen zu erklären. Weil dann guckt sie mit ihrer kleinen Schwester manchmal solche Sachen, aber guckt nicht hin oder hört nicht hin oder sonst was. Und ich finde es so, so, so seltsam, weil wir am Ende des Buches, 50 Seiten vor Ende oder so, kriegen wir eine Szene, wo sie zum ersten Mal die Lieder von dieser Band hört, nachdem sie schon 3 Monate mit dem Typen geschrieben hat. Und ich möchte jetzt einfach mal wirklich auf die Realität hinweisen. Wenn das wirklich passieren sollte, dass eine 19-Jährige einen Superstar kennenlernt, von dem sie vorher nicht wusste, dass es ein Superstar ist, dann aber rausfindet, dass er ein Superstar ist, würde diese 19-Jährige dann nicht komplett das komplette Internet nach allem durchsuchen, was sie dazu finden kann? Ja, würde sie. Würde jeder Mensch auf diesem Planeten mittlerweile machen. Du kannst nicht einfach deine Ohren und du kannst nicht einfach die drei Affen machen, Ohren zu, Augen zu, Mund zu, und einfach hoffen, dass du weiter den Typen in einem Vakuum darstellen kannst. Denn was gemacht wird, es werden manchmal so kleine Sachen gedroppt, so, ja, das ist seine Band, so sehen die alle aus, die haben wechselnde Haarfarben, bla 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 bla. So, was aber nicht passiert ist, sie guckt sich keine Musikvideos an, weil sie findet das so komisch. Sie liest sich seinen Wikipedia-Artikel durch, weil sie findet das so komisch. Sie hört sich keine Musik an, weil, finde ich komisch. Sie guckt sich keine Interviews oder keine Livestreams oder sonst was an, weil findet sie komisch. Es gibt eine ganz, ganz komische Interaktion, wo er in einem Livestream mit der Band ist und irgendwie zwischendurch ihr schreibt und aus dem Bild geht und ihr schreibt. Und er so, guckst du das? Und sie so, nein, meine kleine Schwester guckt. Und er so, willst du denn auch zugucken? Und sie sagt so, ja, das hättest du wohl gerne, oder? Und er so, ja, schon. Und sie so, nein. Und ich war so, wie, du Mädel, wie, was mag der an dir? Ich verstehe wirklich, das meine ich jetzt gerade ernst. In Südkorea gibt es so viele schöne Mädchen und so viele Models, so viele Schauspielerinnen, so viele andere Idols. Was macht diese Medienstudentin aus Chicago anders? Und jetzt sag mir nicht, dass sie Harry Potter mag, weil sie kannte Harry Potter noch nicht mal, bevor du ihr das Buch ausgeliehen hast, Jaehyung. Warum magst du diesen flachen Pfannkuchen von einem Charakter? I don't get it. I really don't. Und es gibt eine Szene, wo er ihr ein bisschen was über die Industrie erklärt. Also zum Beispiel auch, und jetzt kommt's, dass er einen Dating-Ban hat. Das ist in Korea eine ziemlich große Sache, weil in Korea, also in Südkorea, gibt es die Mentalität, dass wenn ein Prominenter verheiratet ist oder einen Freund oder eine Freundin hat, dass dann das Interesse an dem runtergeht oder dass man aufhört, seine Show zu gucken, seine Musik zu hören und so weiter. Warum das so ist, habe ich noch nicht so richtig verstanden. Ich glaube, das verstehen die selber meistens nicht so richtig. Aber das ist so. Dementsprechend gibt es für Idols und für manche Schauspieler auch einen Dating-Ban. Das heißt, solange du unter Vertrag bei dieser einen Firma bist, hast du keine Dates. Punkt. Du hast keine Freundin, du heiratest nicht und so weiter. Und selbst wenn, darf es niemand je erfahren. Niemand. Es ist eine große Industrie in Korea, solche Idol-Paare zu entlarven und das der Presse zu stecken und das ganz groß aufzublasen. Deswegen verstehe ich nicht, warum dieser Typ für diesen flachen Pfannkuchen ohne Geschmack alles hinschmeißt, sich mit ihr trifft, die ganze Zeit komplett große Risiken eingeht, so wie zum Beispiel sie ins Hotel abholen zu lassen, im späteren Verlauf des Buches. Und es gibt eine Szene, wo sie in einem Restaurant zu Abend essen. Davor war er mit ihr in der Private Lounge von einem anderen Konzert, von einer anderen Gruppe, wo auch Manager von ihm sie gesehen haben. Sie, die wahrscheinlich sehr offensichtlich Amerikanerin ist und da keinen Grund hat zu sein. You know? It's dumb. Also wenn deine Manager da sind, die wissen, dass du nicht daten kannst und du bringst ein Mädchen dahin, was ganz klar nicht aus Korea kommt und ganz klar nicht Teil der Crew ist, was sollen die denn da bitte denken? Auf jeden Fall nimmt er sie da mit in ein koreanisches Restaurant und dort erzählt er ihr halt was von der Band und dass er sich manchmal ein bisschen eingeengt fühlt, aber trotzdem, dass er es gut findet und so weiter und so fort. Und sie stellt die dümmsten Fragen aller Zeiten. Sie ist teilweise total unverschämt. Sie sagt teilweise so, ja, wenn sie euch nicht ihr sein lasst, wenn ihr euch denen beugen müsst und so weiter, dann ist das ja, als wärt ihr gar keine Menschen mehr und so weiter. Und er guckt sie verletzt an, so richtig verletzt, weil er ihr sagt, dass er trotzdem noch seine Persönlichkeit daraus bringen will und so weiter. Und in diesem ganzen Gespräch wirkt sie wie das dumme Gänschen, was man einfach nur eingeladen hat, weil es dumm ist. Und nicht, weil sie irgendwelche faszinierenden Ideen hat oder sonst was oder irgendwie irgendwas, sondern einfach, sie wirkt dumm. Sie wirkt wie jemand, der das noch nie gehört hat und da steht so, hä, warum macht ihr denn das? Und dann stehst du da so, ja, weil der Typ die Musik toll findet, weil der Typ seine Leute toll findet und weil er sich einfach nur erhofft, dass irgendwann mal seine Musik nach vorne gestellt wird und dass er mehr von sich preisgeben kann und so weiter und so fort. Und dass das die Industrie in Südkorea aber im Moment noch nicht zulässt, aber dass sie daran arbeiten und dass er hofft, dass er das mal hinkriegt und so weiter und so fort. Stattdessen steht sie danach im Motto, warum lässt du das denn mit dir machen? Das ist doch, als würde man dir deine Menschlichkeit abnehmen. Und du denkst dir so, ja, Mädel, der erzählt dir das nicht, weil er dir einfach erzählen will, dass er da jetzt aussteigen will, sondern weil das sein Leben ist, weil er sein ganzes Leben nur dafür geopfert hat. Die Leute müssen ihr ganzes Leben für diesen Traum opfern, dann kriegen sie ihn und dann ist es manchmal halt auch nicht cool. Und sie wirkt teilweise einfach so, als würde sie es nicht verstehen wollen. Side note, genau in dieser Szene versucht irgendeiner von den beiden das Prinzip, Jaehyung versucht das Prinzip der Persona im Marketing zu erklären. Und ich weiß nicht, ob die Autorin was mit Marketing gemacht hat, aber sie hat das Prinzip der Personas so unfassbar falsch erklärt, weil Personas sind Konsumenten, sind bestimmte Modelle von Konsumenten. Das habe ich in der Uni gelernt. Und sie müsste das auch lernen, weil sie macht ja Medien. Das heißt, sie macht auch Marketing. Das heißt, sie müsste das wissen. Sie weiß es aber nicht, weil sie nicht aufpasst. Und ich werde langsam einfach wahnsinnig mit dieser Scheiße. Denn Jaehyung erklärt ihr, dass Personas quasi die Persönlichkeiten sind, die für Fans kreiert werden, sodass man sich an diesen Persönlichkeiten dass man dann entscheiden kann, welche der Persönlichkeiten der Band man am liebsten mag und dass man die Personas für jedes Comeback verändern würde. Und das ist der größte Bullshit, den ich je gehört habe. Je gehört habe. Wirklich jetzt. Und am Ende ist es so, dass also das Buch plätschert, wie gesagt, einfach vor sich hin. Man könnte da 30, mindestens 200 Seiten bis 300 Seiten wirklich einfach nur rausstreichen. Wirklich, weil so wenig passiert. Das Schöne am Ende ist, dass Jaehyung so blöd ist, dass sie sich mitten in New York, in irgendeiner kleinen, verwinkelten Buchhandlung, klar, mitten in New York, sicher, auf dem Times Square, eine kleine, verwinkelte Buchhandlung, ich glaube, es hakt, treffen. Vielleicht gibt es diese Buchhandlung, I don't know. Trotzdem ist es eine unfassbar dumme Idee. Sie treffen sich da und natürlich werden sie gesehen. Sie sind in fucking New York und sie umarmen sich und sie labern und sie reden über Bücher, bla 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 bla. Und dann kommen sie raus und sie sehen, dass irgendwer alles geleakt hat und dass das alle jetzt gesehen haben. Und dann gibt es halt am Ende den Konflikt und sie stellt sich mit den Managern von ihm wirklich unfassbar dämlich an und sagt die ganze Zeit, ich will auch was zu sagen haben, ich will auch was zu sagen haben, bla bla. Und ich stehe da einfach so und bin so, Mädel, du hast hier gar nichts zu sagen, das sind seine Manager. Und du hast hier nicht einfach irgendwas zu sagen, nur weil du meinst, dass du ein Mitspracherecht hättest darin, wie diese Manager. Ja, das klingt jetzt alles doof, aber sie ist halt wirklich einfach nur da. Sie ist, wie gesagt, einfach ein flacher Pfannkuchen. Und wenn diese Manager mit ihm reden, hat sie nicht das Anrecht, auch zu wissen, was da los ist. Und sie verhält sich so idiotisch und so wie eine Zicke, dass man einfach den Managern so sagen will, ja, ihr macht den richtigen Job. Und das ist nicht das, was das Buch vermitteln soll. Und ja, am Ende ist dann halt so dieses, ja, wir können uns nicht sehen, bla bla bla. Ich finde, da sollte die Trilogie aufhören. Ich weiß nicht, wie es weitergeht, aber ich finde, das ist das einzig realistische Ende dieser Trilogie, denn es macht absolut keinen Sinn, dass die irgendeine Zukunft haben, außer halt, er tritt aus der Band aus. Und dass er aus der Band austritt, ist so unwahrscheinlich, dass das ganze Buch einfach flach fällt. In Korea ist es so, er müsste aus der Band aussteigen, wenn er wirklich eine feste Freundin hat, von der er jetzt die ganze Welt weiß, denn sie waren ja unvorsichtig. Oder halt alles riskieren, was er und seine Jungs sich da aufgebaut haben, weil sie sind ja auch die größte Gruppe jetzt geworden. Das sagt das Buch ziemlich häufig. Und dementsprechend, ja, also für mich kann es da kein richtiges Ende geben, außer halt man erzählt die Geschichte durch, bis er mit der Band durch ist, weil in Korea gibt es die Regel, dass alle Männer bis 28 sich für 2 Jahre Militärdienst verpflichten müssen. Und das reißt die meisten Boybands dann irgendwann auseinander, weil die halt nach und nach in diesen Militärdienst müssen. Und danach existieren die meistens nicht mehr so krass. Weil dann sind die schon 30 und ein bisschen zu alt für diese ganze Industrie. Und bis dahin müssten die das halt durchhalten, dass sie sich nicht sehen können. Und dann vielleicht, wenn er sich entscheidet, dass er nicht mehr Musik machen will, dann geht's. Aber das ist ein bisschen lange Zeit, um das durchzuerzählen. Was ich noch sagen wollte, was das Buch für mich am Ende dann komplett zerrissen hat. Wenn ich ein K-Pop-Buch lese oder lesen will, dann möchte ich, dass es mir quasi eine Anlehnung an die Gefühle gibt, die man davon kriegt, wenn man sich seine Lieblingsbands anschaut oder wenn man sich seine Lieblingsbands anhört. Darum geht's ja. Sollen die gleichen Gefühle ungefähr erzeugt werden. Nur halt irgendwie mit Romantik verbunden. Und the easiest way would be, dass zwei Bandmitglieder sich verlieben. Das wäre auf der einen Seite Queer Representation, auf der anderen Seite wäre es quasi so eine Fantheorie, die Fans schon seit ewig haben, wo sie bestimmte Mitglieder miteinander shippen und so weiter und so fort. Und man könnte das wirklich umsetzen, sodass man quasi diese Gefühle und Hoffnungen und so, die man in diese Ships legt, irgendwie nochmal expressed sehen kann oder nochmal beschrieben sehen kann und so weiter und so fort. Es gibt Leute, die machen da Shipping-Videos auf YouTube und so weiter zu. Das heißt, die einfachste Weise, ein wirklich, wirklich gutes K-Pop-Buch zu schreiben, und jeder kann diese Idee meiner Meinung nach haben, ist, hab eine erfolgreiche Band und lass sich zwei Mitglieder davon daten, aber die Fans dürfen es natürlich nicht wissen. Ich habe auch keine Ahnung, wie man da rauskommen soll. Gibt's nämlich nicht. Das heißt, du könntest es einfach nur durcherzählen oder halt bis zu dem Zeitpunkt erzählen, wo die Band sich auflöst. Aber Es wäre das Einzige, was in meiner Sicht Sinn machen würde, weil dann würde man auch die Dynamiken in der Band mitkriegen. Man könnte beschreiben, wie es ist, für die auf Tour zu gehen. Man könnte beschreiben, wie es ist, so generell den Alltag zu machen, was sie drehen müssen, was, wie stressig das alles ist und so weiter und so fort. Man kann dann solche Taktiken sagen, wie man das vor den Fans oder vor den Kameras versteckt und wie man so Strategien darum entwickelt und so weiter und so fort, weil das ist ja genau das, was ich gesagt habe. Das Interessanteste für K-Pop-Fans ist meiner Meinung nach die Struktur und die Dynamik innerhalb der Bandmitglieder. Und wenn man das einfach außen vor lässt, weil das wurde hier gemacht, will ja nur ein anderes Bandmitglied kennen, soweit ich mich dran erinnern kann. Und der Rest wird einfach nur so nebenbei beschrieben. Wenn man das außen vor lässt, dann hat man die Essenz von K-Pop einfach nicht erfasst. Dann hat man sie einfach weggeworfen und quasi aus der leeren Hülle versucht, noch was zu machen. Und so geht das halt nicht. Das ist halt total bescheuert. Und nimmt halt die Erfahrung, die man gerne gehabt hätte, unfassbar weg. Und das ist halt auch eine Sache, die mich total annervt, weil man davon ausgeht, dass die Leute, die das kaufen, die Fans, blöd sind, weil man ihnen ein Produkt vorwirft, was im Prinzip schlechter ist als Fanfictions, die sie sich auf Wattpad oder sonst wo angucken können oder lesen können, for free, indem dass es A, für mich fast keinen Inhalt hat und B, Spannung leckt, außer halt vielleicht am Ende im Cliffhanger. Und C, dass es einfach keine spannende Dynamik hat und es nicht klar ist, warum diese zwei überhaupt daten. Es ist einfach eine Self-Insert-Fanfic, die nicht unbedingt gut umgesetzt ist. Und zu erwarten, dass Leute das kaufen und zu erwarten, dass Leute das als Romanze ansehen und zu erwarten, dass Leute das gut finden, nur weil es K-Pop drin hat, nur weil K-Pop in irgendeiner Weise mal im Buchmarkt erwähnt wird, ist frech. Und das meine ich wirklich ganz ernst. Man kann Boyband-Fans vieles nachsagen. Es gibt ja immer diesen Trope von den kreischenden Fangirls und so weiter und so fort. Aber Fans, auch wenn sie großteils weiblich sind, Fans von Boybands sind nicht doof. Und sie lassen sich auch nicht von leeren Versprechungen, die in Büchern nicht gehalten werden, überzeugen. Vielleicht gibt es einen Splash, weil das erste Buch sich gut verkauft hat. Aber ich denke nicht, dass sich diese Art von Büchern, von K-Pop-Büchern so sehr durchsetzt, wie sich beispielsweise mit Rockstar-Büchern durchgesetzt hat. Weil K-Pop-Fans einfach schlauer sind. Das glaube ich wirklich aus ganzem Herzen. Vor allem, weil es ja noch bei diesem Buch den Skandal gab. Dazu werde ich euch noch zwei Bilder in den Beitrag einbinden. Dass das Cover des ersten Bandes sehr nach einem Albumcover von BTS aussieht. Also wirklich sehr. Der Farbübergang ist sehr, sehr ähnlich und es gibt so eine weiße Linie, die da drauf ist. Die sieht auch sehr ähnlich aus, das muss man einfach sagen. Und es soll einfach damit assoziiert werden. Es soll direkt mit BTS assoziiert werden. Und wenn man schon das macht, dann muss man leider ein gutes Produkt abliefern. Dann sollte man aufhören, sich an Konzepten zu bedienen, die von BTS erarbeitet wurden. Und dann sollte man die Fans nicht auf den Arm nehmen. Das ist eigentlich das, was ich sagen will, weil es ist ein großer Markt, in dem sich Bücher lohnen und lohnen werden, hundertprozentig. Aber nicht solche. Wirklich nicht. Da muss man leider, was heißt leider, man muss ein bisschen mehr nachdenken, was man denen gibt und wie man es den Fans gibt. Das war mein Podcast. Ich hoffe, er hat euch einigermaßen gefallen. Schreibt mir gerne eure Meinung zu dem Buch oder generell zu K-Pop-Büchern in die Kommentare oder schreibt mir auf Twitter, auf Instagram, sonst wo. Mich interessiert das wirklich sehr, weil ich schon viele positive Meinungen zu dem Buch gelesen habe und ich die nicht richtig nachvollziehen kann und mich dann auch interessieren würde, ob ihr selber Fans seid oder halt nicht die Zielgruppe, weil die Zielgruppe sind ja Fans und junge Frauen generell. Aber Zielgruppe sind Fans, ganz klar. Und dementsprechend würde mich eure Meinung unfassbar sehr interessieren. Ich würde gerne mit euch darüber diskutieren, wie ihr das so seht. Und ja, bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören.